Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Sebastian Moritz herzlich willkommen. An einem Tag, an dem die Welt auf den Sport schaut, in Paris werden heute die Olympischen Spiele eröffnet. Der Anschlag auf das Bahnnetz trübt die Vorfreude zwar bei manchen, doch spätestens zur Eröffnungsfeier heute Abend soll dann wieder der Sport im Mittelpunkt stehen. Aber die Spiele haben auch eine wirtschaftliche Dimension. Gleich Thema in dieser Sendung. Außerdem Gewinnrückgang beim Autobauer Mercedes-Benz und das Firmenporträt von einem innovativen Milchhof in Nordfriesland. Wir starten aber bei dem Thema des heutigen Tages, der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris. Mehr als 300.000 Menschen werden heute zur Eröffnungsfeier an der Seine erwartet. 15 Millionen Menschen sollen dann in den nächsten Wochen in die französische Hauptstadt kommen und sie geben dort natürlich auch Geld aus. Demgegenüber stehen enorme Ausgaben bei den Veranstaltern. Das kann ich jetzt vertiefen mit meiner Kollegin Claudia Werle live an der Frankfurter Börse. Frau Werle, welche ökonomischen Dimensionen haben diese Olympischen Spiele in Paris?
Ja, das ist genau der Punkt. Einerseits kommen viele Menschen nach Paris, um die Spiele zu sehen. Andererseits kosten solche sportlichen Großereignisse auch immens viel Geld. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Stefan Mütze gesprochen von der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen. Und meine Frage war zunächst, wer profitiert denn von solch sportlichen Großereignissen? Sind das die Hotels und Gaststätten? Ist das der Einzelhandel?
Natürlich, von so einer Olympiade profitiert einmal der Einzelhandel. Es kommen ja sehr viele Touristen ins Land. Die werden auch gewisse Dinge einkaufen. Sie müssen übernachten und sie gehen natürlich auch in Restaurants.
Sportliche Großereignisse, das bedeutet aber immer auch einen immensen Sicherheitsaufwand. Da sind zigtausend Polizisten im Einsatz, auch Soldaten. Die gesamte Seine soll weiträumig abgesperrt werden. Am Abend wird auch der Luftraum um Paris dicht gemacht. Das ist ein logistischer Aufwand, das kostet aber auch eine ganze Menge Geld. Rechnet sich so etwas?
Ja, das kostet natürlich Geld, aber das ist natürlich jetzt keine Frage, die Volkswirte letztendlich beantworten können, wenn die französische Politik und die Bürger dort entschieden haben, eine Olympiade durchzuführen. Dann ist natürlich klar, dass sie diese Kosten tragen müssen und das werden sie auch tun.
Wenn wir jetzt auf Frankreich schauen, wie ist es wirtschaftlich gesehen um das Land bestellt?
Frankreich steht eigentlich relativ gut da. Frankreich wird in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge stärker wachsen als Deutschland. Und was ist der Grund dafür? Der Grund ist der eher unbeliebte Präsident Emmanuel Macron, der seit 2017 eine ganze Reihe von Strukturreformen in seinem Land durchgeführt hat. Und das führt heute zu einer deutlich höheren Wettbewerbsfähigkeit und zu mehr Wachstum. Wir werden in diesem Jahr knapp 1% Wachstum haben. Und in Deutschland schätze ich mal, dass wir unter 0,5% sein werden. Also da ist schon noch ein Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich.
Aber dennoch, in Frankreich ist das Haushaltsdefizit höher als geplant. Wir haben immer noch keine neue Regierung. Welche Auswirkungen hat das?
Diese Impulse kamen natürlich auch teilweise über höhere Verschuldung. Und das ist eigentlich eine Aufgabe, die eine neue Regierung in Angriff nehmen sollte. Aber ich glaube, dass diese Strukturreformen, von denen ich gesprochen habe, die werden natürlich auch der neuen Regierung erstmal helfen. Und Frankreich wird auch im nächsten Jahr wiederum ein relativ lebhaftes Wachstum haben. Allerdings gehe ich davon aus, dass die Strukturreformen jetzt keine Chance mehr haben, weitergeführt zu werden. Also es wird ein Auslaufen dieser Strukturreformen geben in Frankreich.
Ist der Spitzensport, ist Olympia ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Frankreich?
Absolut würde ich schon sagen, dass das relativ wichtig ist in allen großen Ländern. Aber wenn man jetzt auf die Effekte so einer Olympiade gehen, muss man natürlich mal sagen, dass bei einem großen Land, und Frankreich hat ja ein Bruttoinlandsprodukt in der Größe von knapp 3 Billionen Euro, in so einem großen Land ist natürlich der Wachstumseffekt von so einer Olympiade relativ gering. Wir werden sicherlich einen positiven Effekt sehen im dritten Quartal. Ich schätze den mal so auf 0,1%, aber wenn man das auf das Jahr hochrechnet, wird da nicht allzu viel übrig bleiben. Also wenn Frankreich stärker wächst als Deutschland oder als die Eurozone, dann nicht deswegen wegen Olympiade, sondern weil eben da eine bessere Wettbewerbsfähigkeit mittlerweile vorhanden ist.
Welche Impulse könnten von den Olympischen Spielen ausgehen?
Neben den direkten Wachstumseffekten kann natürlich da auch, insbesondere dann, wenn die französischen Sportler gute Ergebnisse erzielen, eine gewisse Euphorie kommen. Und darüber hinaus kann das dann dazu führen, dass die Konsumentenstimmung sich verbessert und vielleicht auch gewisse kleinere Effekte im Konsum sichtbar werden.
Sagt Stefan Mütze von der Helaba der Landesbank Hessen-Thüringen.
Ja, vielen Dank auch aus Köln für diese Einschätzungen. Frau Werle, lassen wir uns auf Deutschland schauen, auf den deutschen Aktienindex. Wo steht der DAX zum Ende dieser Börsenwoche heute Nachmittag?
Eine ziemliche durchwachsene Börsenwoche geht heute zu Ende. Viele Unternehmen haben in dieser Woche Bilanzzahlen vorgelegt. Über den Ausverkauf bei Tech-Aktien in den USA machen sich auch Anleger hierzulande viele Gedanken. Sind die deutlichen Kurssteigerungen in den vergangenen Wochen in diesem Bereich vielleicht übertrieben gewesen? Der DAX jedenfalls aktuell leicht im Plus. Er steht jetzt bei 18.364 Punkten.
Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat heute Quartalszahlen vorgelegt und die sind nicht besonders gut ausgefallen. Sabine Geipel mit den Einzelheiten.
Es läuft weiter nicht rund für den weltgrößten Chemiekonzern BASF. Zwar waren die Produkte vieler seiner Sparten im zweiten Quartal stärker nachgefragt, so geht es aus einer Mitteilung des Unternehmens am Morgen hervor, doch standen die Preise weiter unter Druck. Der bereinigte Betriebsgewinn stagnierte demnach bei 2 Milliarden Euro. Belastend wirkte sich dabei vor allem das Agrarchemiegeschäft aus. Besonders die niedrigere Nachfrage und gesunkene Preise für den Unkrautvernichter Glufosinat Ammonium. Hier brach der Betriebsgewinn um fast 66% ein. Der Konzern hatte vor kurzem angekündigt, die Produktion für das Herbizid an den deutschen Standorten Frankfurt-Höchst und Knapsack bis zum Ende des Jahres einstellen zu wollen. Eine der ersten Sparmaßnahmen unter der Verantwortung des neuen BASF-Chefs. An der Prognose für das Gesamtjahr hält Markus Kamid fest. Danach will das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 8 bis 8,6 Milliarden Euro erzielen. Beim aktuell laufenden Sparprogramm sieht man sich bei der BASF, wie es heißt, auf gutem Weg. Unter anderem sollen am Stammwerk des Konzerns in Ludwigshafen bis Ende 2026 zusätzlich Kosten von 1 Milliarde Euro jährlich gespart werden. Wie viele Stellen davon betroffen sein werden, ist noch nicht bekannt.
Und damit zurück zu Claudia Werle in den Frankfurter Börsensaal. Frau Werle, die Konzernspitze von BASF sieht sich beim Sparkurs auf einem guten Weg. Wie haben die Anleger auf die Quartalszahlen reagiert?
Ziemlich enttäuschend. BASF-Aktien gehören zu den großen Verlierern im DAX. Sie geben 2,6% nach. Nicht nur BASF steckt hier in Schwierigkeiten. Die gesamte Chemiebranche hat schon lange zu kämpfen.
Ebenfalls Quartalszahlen gab es vom Autobauer Mercedes-Benz. Auch hier ein Minus beim Gewinn. Die Hintergründe schauen wir uns im Laufe dieser Sendung gleich noch einmal genauer an. Schon jetzt aber an Sie die Frage. Welche Reaktionen gab es auf die Zahlen von Mercedes-Benz?
So viel verrate ich schon mal. Der Autobauer hat mit einer ganzen Fülle von Problemen zu kämpfen. Viele deutsche Hersteller, darunter Mercedes, aber auch Porsche oder Audi, haben ganz lange Zeit auf den Luxussektor gesetzt. Einfach weil bei hochpreisigen Fahrzeugen die Gewinnmargen deutlich höher sind als bei kleineren Fahrzeugen. Aber diese Strategie geht nicht mehr richtig auf. Aktien von Mercedes-Benz sind heute Mittag leicht im Plus.
Zu den großen Verlierern zählt heute die Aktie von ThyssenKrupp. Was steckt dahinter?
Der Industriekonzern wird noch pessimistischer, was das laufende Geschäftsjahr angeht. Die Umsätze gehen zurück. Bei Stahl, beim Werkstoffhandelsgeschäft sind die Preise rückläufig. Überkapazitäten machen dem Unternehmen zu schaffen. Die Aktien heute über 6% im Minus.
Gut läuft es hingegen beim Rüstungselektronikkonzern Hensoldt.
Und das ist wenig verwunderlich, denn die Auftragsbücher sind voll. Das hängt mit den steigenden Militärausgaben zusammen. Die Geschäftsprognose für das laufende Jahr wurde bestätigt. Hensoldt ist seit Herbst 2020 am Aktienmarkt gelistet. Unterm Strich stehen zwar immer noch rote Zahlen, was mit höheren Kosten zu tun hat, aber wie gesagt, um die Aufträge muss sich der Rüstungskonzern keine Sorgen machen.
Dann lassen Sie uns zum Schluss noch auf Euro-Umlaufrendite und Goldpreis schauen.
Der Euro wird zum Mittag mit einem $0,0858 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,41 auf 2,4% gestiegen. Und für die Feinunze Gold müssen am Mittag $2,374,11 gezahlt werden.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Werle. Der Stern auf der Motorhaube ist das Markenzeichen des Autobauers Mercedes-Benz. Doch wir haben es ja gerade schon gehört, die Zahlen für das zweite Quartal deuten eher auf einen sinkenden Stern des Konzerns hin. Vorstandschef Ola Källenius weist diese Sicht der Dinge allerdings weit von sich, hält an den ursprünglichen Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 fest. Im zweiten Halbjahr, sagt er, wird alles wieder besser. Thomas Wagner hat heute Vormittag bei der Vorstellung der Quartalszahlen zugehört.
Die Mercedes-Benz Group, die Pkw und Vans herstellt, meldet für das zweite Quartal 2024 deutliche Einbrüche bei Umsatz und Gewinn. Konkret, gute 36,7 Milliarden Euro Umsatz zwischen Anfang April und Ende Juni sind gleich mal rund 4% weniger als im Vorjahreszeitraum. Und der Gewinn vor Zinsen und Steuern purzelt gleich mal um fast 1 Milliarde Euro, also um ein Fünftel, auf nunmehr knapp über 4 Milliarden Euro nach unten.
Wenn wir vergleichen, das zweite Quartal 2024 gegenüber dem zweiten Quartal 2023, dann schlägt er zu Buche wesentlich etwas geringeres Volumen, eine schlechtere Struktur.
So Mercedes-Finanzvorstand Harald Wilhelm. Im Vergleich zum Vorjahr, hohe Zinsen sorgen bei manchen Kunden derzeit eher für gebremsten Appetit auf neue, teure Autos, ebenso eine weltweit eher flaue Marktsituation. Und das drückte auch auf die Preise.
Wenn wir auf der Preisseite gucken, das Quartal 2024 gegenüber Quartal 2023 leicht negativ.
Und dennoch soll es in der zweiten Jahreshälfte wieder aufwärts gehen. Vorstandschef Ola Källinius.
Wir gehen in die zweite Halbzeit, das zweite Halbjahr, und wollen in den nächsten zwei Quartalen mehr Autos verkaufen als im ersten Halbjahr.
Durch eine neue Modelloffensive beispielsweise. Großes Wachstum vom wichtigen chinesischen Markt, auf dem Mercedes mittlerweile um die 37% seines Umsatzes erwirtschaftet, erwartet Källinius indessen nicht.
Ich glaube, es wäre nicht realistisch zu erwarten, dass von einem Tag auf dem anderen im zweiten Halbjahr diese Konsumentenstimmung deutlich besser wird.
Trotz der deutlichen Einbrüche im zweiten Quartal, die Mercedes-Benz Group hält an ihrer Prognose fest, wonach in diesem Jahr der Jahresumsatz vom letzten Jahr gehalten wird, der lag bei über 150 Milliarden Euro. Allerdings macht der Autohersteller leichte Abstriche bei der Prognose zur Umsatzrendite, die er nun nicht mehr bei einem Wert bis 12% sieht, sondern nur noch zwischen 10% und 11%. Und das würde voraussichtlich in diesem Jahr auf den Gewinn vor Zinsen und Steuern drücken, der im vergangenen Jahr noch bei 15 Milliarden Euro lag. Auf eine Feststellung legt Ola Källinius aber größten Wert angesichts der Diskussionen über eine Aufweichung des EU-Verbrenneraus ab 2035.
Der Zielbahnhof für Mercedes-Benz ist Null Emission. Daran ändert sich auch die momentane Diskussion, teilweise in den Medien, teilweise in der Politik zum Thema 2035, nichts. Wir werden in der Lage sein, bis Ende dieses Jahrzehnts von oben bis unten ein Produktangebot für unsere Kunden zu haben, was voll elektrisch ist. Daran hat sich nichts geändert.
Allerdings lag der Absatzverkauf der E-Autos im zweiten Quartal 2024 bei gerade mal 18%. Da ist also noch deutlich Luft nach oben erkennbar. Hinzu kommt, wie es der Vorstandschef formulierte, die Marktdynamik bei der E-Mobilität verlaufe niedriger als vorausgesagt. Deshalb würde man bis in die 30er Jahre Hightech-Verbrenner mit höchsten Anforderungen an die Abgasreinigung anbieten, soweit dafür eine Nachfrage besteht. Während also bei Mercedes trotz der Einbrüche im zweiten Quartal eher Zuversicht herrscht, ziehen anderswo im Autoland Baden-Württemberg eher düstere Wolken auf. ZF Friedrichshafen mit knapp 47 Milliarden Euro Jahresumsatz, zweitgrößter Autozulieferkonzern bundesweit, hat am Mittag schlankere Strukturen angekündigt und den Abbau von bis zu 14.000 Stellen an den deutschen Standorten in den kommenden 4 Jahren.
Mercedes-Benz meldet Rückgänge bei Umsatz und Gewinn. Thomas Wagner war das mit den Einzelheiten. Immobilien gelten als solide Anlage, gemeinhin als sichere Sache. Wer nicht direkt ein eigenes Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, kann in Immobilienfonds investieren, also in eine breite Palette von Immobilien. Doch wie sicher ist das? Diese Frage stellt sich umso mehr, seit Ende Juni ein offener Immobilienfonds der Fonds in der Union Investment quasi über Nacht 17% an Wert verloren hat. Nun fürchten manche, dass das kein Einzelfall bleiben könnte. Bianca von der Au.
Die Verbraucherinformation Finanztipp rät sogar aktuell zum Verkauf von Anteilen. Hermann Josef Tenhagen im Gespräch mit Update Wirtschaft auf Tagesschau 24.
Für Leute, die ein sicheres Investment haben wollen, würde ich einen offenen Immobilienfonds nicht empfehlen.
Aus Sicht des Finanztipp-Chefredakteurs gibt es auf dem Immobilienmarkt aktuell eine dreifache Krise.
Wir haben auf der einen Seite die Frage, was ist eigentlich mit diesen Gewerbeimmobilien im Einkauf, wo das Internet sozusagen die Märkte durcheinander wirbelt und viele Einkaufsimmobilien nicht mehr so viel wert sind. Dann haben wir Corona gehabt und plötzlich wollten die Leute nicht mehr ins Büro. Bei den Büroimmobilien kriselt es auch. Und dann haben sie halt die Zinsentwicklung. Alles drei zusammen macht diesen Gewerbeimmobilien deutlich zu schaffen.
und führte letztlich zu einer Abwertung vieler Immobilien. Das spiegelt sich auch in der Bewertung von Immobilienfonds wider, die ja Geld von Anlegern sammeln und in eine offene Zahl von Immobilien investieren. Häufig handelt es sich dabei um Geschäfts- und Gewerbeimmobilien. Die Ratingagentur Scope hatte Anfang Juni ihre Bewertung von 21 Immobilienfonds aktualisiert. Dabei wurden 11 Fonds schlechter bewertet als bisher. Einer verbesserte sich, bei 9 Fonds blieb die Note stabil. Sonja Knorr von der Ratingagentur Scope sieht bei dem Fonds von der Union Investment, der vor gut einem Monat einen Kursrutsch erlebte, einen Sonderfall.
Weil schlicht und ergreifend dieser Fonds sehr spätzyklisch aufgelegt wurde, sehr hoher Ankaufsdruck durch viel eingesammeltes Geld entstanden ist, man auf einem sehr hohen Preisniveau Immobilien angekauft hat, die wiederum über eine hohe Altersstruktur verfügen, sehr viel Modernisierungsbedarf, energetischen Sanierungsbedarf haben.
Wenn nun Anleger raus aus ihrem offenen Immobilienfonds wollen, können sie das sofort, sofern sie die Anteile bereits seit 11 Jahren halten. Wer nach dem Stichtag 21. Juli 2013 eingestiegen ist, muss mit einer Frist von 12 Monaten kündigen. Das Problem: Diese Anleger bekommen für ihre Fondsanteile den Wert, der in einem Jahr gilt. Alternativ können sie Anteile über die Börse verkaufen, sofort, müssen aber womöglich wegen der aktuellen Bewertung einen Verlust hinnehmen. Flüchten jetzt Anleger reihenweise aus den Fonds, könnte das die aktuelle Situation aber noch verschärfen, warnt Rating-Expertin Sonja Knorr.
Je höher die Rückgaben sind bei den Fonds, desto mehr muss verkauft werden. Und das ist das große Risiko in der aktuellen Situation, dass man genau auf dem Tiefpunkt oder nahe des Tiefpunkts des Marktes verkaufen muss und damit natürlich diese Verluste auch realisiert.
Hat man jedoch einen längeren Anlagehorizont und braucht das angelegte Geld nicht sofort, dann kann man auch abwarten und hoffen, dass die Immobilienbewertungen irgendwann wieder steigen.
Bianca von der Au berichtete. Und nun nehmen wir Sie mit auf einen Milchhof in Nordfriesland. Viele Landwirte klagen ja über die niedrigen Milchpreise. Doch hier in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein haben die Betreiber des Hofs ein neues Geschäftsmodell etabliert. Eis, mehrere hundert Liter davon, stellt der Hof jeden Tag in Handarbeit her und verkauft es dann an Supermärkte und Restaurants in der Region. Und diese Idee findet bundesweit Beachtung. Inhaberin Sina Steensen wurde Anfang des Monats auf dem Deutschen Landfrauentag als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet. Das Firmenporträt über die Kühe, das Eis und gute Geschäfte von Jörn Schaar.
Der Bauernhof von Sina Steensen und ihrer Familie liegt in Städtesand, einem kleinen Ort wenige Kilometer südlich von Niebüll, direkt an einer Straße, die so schmal ist, dass man immer hofft, keinen Gegenverkehr zu haben. Sie und ihre Familie bewirtschaften den Hof inzwischen in fünfter Generation. Bis vor ein paar Jahren hatten die Steensens rund 200 Kühe und haben deren Milch verkauft. Hinzu kommen zwei Biogasanlagen und der dazugehörige Ackerbau. Der Verfall der Milchpreise brachte die Familie zum Umdenken, erzählt Sina Steensen.
Und wir haben uns dann entschieden, dass wir irgendwas in der Direktvermarktung machen möchten, dass wir wieder direkt an den Kunden wollen, dass der Kunde uns auch wahrnimmt. Weil ob ich unsere Milch in der Meierei abliefer oder nicht, interessiert keinen Menschen. Das merkt auch keiner, ob wir weg sind oder ob wir nicht weg sind. Dann wird die Milch irgendwann billig im Ausland eingekauft und dann war's das.
Kurzerhand meldete sie sich und ihren Mann zu einem Kurs in einer Eisfachschule an. Und während sie selbst nach dem Kurs auf dem Heimweg Feuer und Flamme für die Idee war, war er zunächst nicht so begeistert, sagt sie.
Weil er meinte, wir haben im Sommer eigentlich mehr als genug zu tun, dass wir jetzt auch noch, eine Eisdiele betreiben müssen. Da war ich aber gleich von Anfang an so ein bisschen, dass ich gesagt habe, ich möchte an den Einzelhandel. Dann sind wir nach Hause gekommen und da waren natürlich 4 Kinder, denen wir davon erzählt haben. Und dann stand es schon 5:1.
Das war vor 4 Jahren. Seitdem haben die Steensens ihren Hof genau unter die Lupe genommen und überlegt, was sie verändern können und müssen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Ein neues Produktionsgebäude und Anlagen für die Eisproduktion waren nötig. Außerdem schafften sie 2 Melkroboter an und verkleinerten die Rinderherde von 200 auf 130 Tiere. Etwa 1 Million Euro hat Familie Steensen investiert. 1,5% der jährlichen Milchleistung wird zu Speiseeis. Das sind immer noch 200 Liter Eis pro Tag. 15 verschiedene Sorten sind im Sortiment. Und vom Start weg konnte Sina Steensen ihr Eis in mehreren Hofläden in der Umgebung verkaufen.
Wir haben 2 Hofläden gefragt, mit denen wir befreundet waren, ob die Lust hätten, unser Eis bei sich zu verkaufen, wenn wir denen eine Truhe zur Verfügung stellen. Davon hatte ich 6 Stück. dann kam es so Schlag auf Schlag, dass wir gar keine Zeit für den Einzelhandel hatten, weil uns so viele Hofläden angesprochen haben. Dann waren die 6 Truhen ruckzuck weg.
Inzwischen sind es mehr als 20 Hofläden, die das Eis verkaufen. Nach wenigen Monaten kamen die Einkäufe des Einzelhandels auf die Steensens zu, weil die Nachfrage nach dem Eis auch bei ihnen stieg. Das habe ihr eine bessere Verhandlungsposition verschafft, meint sie.
Wir waren dann eher auf Augenhöhe. Am Anfang haben sie schon ein bisschen gezuckt, was die Marge angeht. Aber ich sage, bei der Milch müssen wir hinnehmen. Ich sage, jetzt sind wir in der schönen Lage, dass wir sagen können, macht es oder lasst es bleiben. Das macht richtig Spaß, wenn man auch so verhandeln kann. Am Anfang hätten wir uns das nicht getraut. Aber dann hatten wir wirklich schon so viel Rückenwind, auch durch die Hofläden. Das hat uns unheimlich den Rücken gestärkt.
Einzelhandel, Hofläden, Gastronomie und eigene Verkaufsautomaten ergeben 35 Lieferstellen, die versorgt werden müssen. Anfangs ging das noch alles im Familienverbund mit einer Aushilfe. Inzwischen arbeiten 8 Menschen fest in Produktion und an der Auslieferung der Eisbecher. Trotzdem, die Eisproduktion bleibt ein Nebengeschäft für die Steensens, denn gerade einmal 1,5% der Jahresproduktion ihrer 130 Kühe werden zu Eis. Aber es ist ein erträgliches Nebengeschäft, denn anders als beim Milchverkauf an die Meierei kann sie beim Eis den Verkaufspreis selbst festlegen. Bei ihrer Produktion legt Sina Steensen großen Wert auf eine klare Zutatenliste.
Wir haben nur ganz wenig Zutaten drin. Alle Zutaten, die wir drin haben, kann man aussprechen und das meiste kennt man auch. Und wir sehen eigentlich zu, dass wir das meiste aus der näheren Umgebung beziehen. So, wir kriegen die Früchte auch vom Hof aus der Nachbarschaft. Wir kriegen die Sahne aus dem Nachbardorf von der Meierei. Und das finde ich ganz schön. Auch wir machen das Eis auch saisonal gebunden. Ich habe das Glück, dass der Früchtehof für mich auch die Früchte einfriert. Aber wenn sie leer sind und die neue Saison ist noch nicht ganz so weit, dann gibt es eben in der Zeit kein Himbeereis. Das ist dann so. Dann freut man sich einfach drüber, wenn es das wieder gibt.
Zuerst wird in einem Mischraum die Rezeptur für ein Eis zusammengerührt. Die kommt dann zusammen mit der Milch in einen Pasteur, wird auf 65 Grad erhitzt und eine halbe Stunde auf dieser Temperatur gehalten, bevor die Mischung wieder abkühlt.
Ich habe eine Eismaschine, die fasst 10 Liter. Also geht es aus dem Pasteur immer in 10 Liter Schritten in die Eismaschine, wird da abgefroren. Und dann füllen wir das ab in eine Abfüllanlage und machen das über Luftdruck in die Becher rein. Und die werden dann geschlossen. Dann geht das Ganze nochmal in Schockfrost, damit es sofort versiegelt. Und dann geht es in die TK-Zelle.
Den Eisbecher mit 150 Gramm verkauft Sina Steensen für 3 Euro. Für ihren Geschäftssinn und ihre Zielstrebigkeit wurde sie Anfang des Monats beim Deutschen Landfrauentag in Kiel zur Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet. Und ihr Mann ist inzwischen auch ganz begeistert von der Eisproduktion.
Mega. Er sagt, mach mehr, ich liefere gerne die Milch. Ich bezahle besser als die Meierei.
Das Firmenporträt von Jörg Schaar. Und zum Ende der Sendung blicken wir wie immer auf die Kommentare in der Wirtschaftspresse. Ein Thema dort ist die Halbjahresbilanz der Deutschen Bahn mit einem Verlust von 1,2 Milliarden Euro.
Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung, wer große Versprechungen macht, muss sich daran messen lassen. Das gilt insbesondere, wenn man Chef eines Staatskonzerns ist, der Jahr für Jahr viele Milliarden an Steuergeldern bekommt. Richard Lutz, Deutsche Bahnchef seit 2017, hat im Grunde einen einzigen Auftrag, was er mit dem Geld anstellen soll. Er soll die Bahn wieder besser machen. Daran ist er auch im ersten Halbjahr 2024 grandios gescheitert. Der Konzern macht noch weniger Umsatz, noch mehr Verlust und ist noch unpünktlicher als im Vorjahreszeitraum. Das Handelsblatt bemerkt, kaum passt zusammen, dass der Schienenbetrieb der Deutschen Bahn gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 0,4% an Umsatz verlor, dafür aber gleichzeitig 11.000 zusätzliche Mitarbeiter benötigte. Was diese im Unternehmen anstellen, bleibt Fahrgästen ein Rätsel. Vielen gleich die Durchsage, aus Personalmangel muss dieser Zug entfallen, inzwischen fast einem täglichen Horror. Der Bahnchef setzt derweil auf Durchhalteparolen. 2031, wenn alle Korridore saniert seien, werde alles besser, verspricht er. Nach Ansicht der Frankfurter Rundschau hat die Misere des Unternehmens eine lange Vorgeschichte. Die Bahn sollte zur Börsenreife saniert werden. Gleise wurden weggerissen, weil sie dann keine Kosten mehr verursachen. Wartung und Instandhaltung wurden gestutzt. Der Erkenntnis, dass das alles nicht hinhaut, folgte aber Untätigkeit seitens der Bundesregierung. Ex-Kanzlerin Angela Merkel werfen Insider heute noch vor, dass sie in den 16 Jahren ihrer Amtszeit weitgehend so getan hat, als gäbe es die Bahn gar nicht. Ihre CSU-Verkehrsminister waren Auto- und Autobahnminister.
Und mit dieser Stimme aus der Wirtschaftspresse endet die Sendung Wirtschaft am Mittag. Hier im Programm geht's nach den Nachrichten weiter mit Deutschland heute und der Kollegin Sabine Demmer. Dort unter anderem meine Reportage aus Münchens erstem alkoholfreien Biergarten. Weitere Berichte und Hintergründe aus der Ökonomie hören Sie ab 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Sebastian Moritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.